Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext zu diesem heutigen Sonntag steht im ersten Petrusbrief im ersten Kapitel. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Haltet rein eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch untereinander beständig lieb von Herzen, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Herr, lebendiger Gott, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, dass er die Macht des Todes durchbrochen hat und uns in ein neues Leben hineingezogen hat. Dafür danken wir dir, loben und preisen dich, zu wissen und in der Gewissheit zu leben, wir sind deine Kinder. Durch Jesus Christus hast du uns angenommen. Amen. Da werden, liebe Gemeinde, von verschiedenen Marktforschungsinstituten immer Befragungen durchgeführt, die man dann auch nachlesen kann. Und wo Leute zum Beispiel auch mit der Frage konfrontiert werden, gerade um die Osterzeit, glauben sie an Gott? Und man ist eigentlich beim Lesen der Auswertung dann erstaunt, wie viele diese Fragen mit einem Ja beantworten. Ja, sie glauben an Gott. So sagen sie, an irgendeinen Gott, an ein höheres Wesen, an eine gute Macht, vielleicht auch sogar an den Gott der Bibel. Fragt man weiter, warum sie glauben, dann wird oft geantwortet, dass man durch den Glauben an Gott einen Halt bekäme und einen Halt auch hätte. Und manche begründen das nicht, sie glauben eben nur, dass es einen Gott gibt und dass das irgendwelche Konsequenzen habe. Andere sagen auch, dass sie hoffen, durch den Glauben an Gott eben in den Himmel zu kommen, ein Leben nach dem Tode zu erlangen. Und damit befinden sie sich eigentlich auf biblischem Boden. Fragt man Christen nach ihrem Glauben, dann würden sie die letzte Antwort wohl auch so formulieren. Doch bei allen Vorteilen, die der christliche Glaube an Gott in diesem Leben bringt, ist aber nicht das Entscheidende. Alle Religionen sind ja letztlich darauf ausgerichtet, über ein Leben nach dem Tod Auskunft zu geben und auch den Weg dorthin aufzuzeigen. Die Frage aber dabei ist, genügt ein allgemeiner Glaube an Gott, um die Gewissheit und auch die Garantie zu haben, dass es mit diesem Leben nicht alles aus und vorbei sein wird, sondern dass es ein Weiterleben in der Ewigkeit gibt? Mit einem allgemeinen Glauben ist ja gemeint, dass man an die Existenz eines Gottes glaubt, den auch die Bibel beschreibt, wo man sich vielleicht noch bemüht, die Gebote so gut wie möglich zu halten, ein einigermaßen moralisch anständiges Leben auch zu führen. Manche wären vielleicht froh. Manche wären froh, wenn alle, die zur Kirche gehörten, diese Art von Glauben hätten. Wird doch heute die Meinung vertreten, auch gerade innerhalb der Kirche, dass jeder nach seiner Fasson irgendwie selig werden könne, wenn er nur glaubt. Schließlich stehe das ja auch in der Bibel, dass der Glaube selig mache. Das stimmt. Aber, liebe Gemeinde, Gottes Wort sagt letztlich etwas ganz anderes. Und wir haben es in der Altarlesung im Text des Johannesevangeliums vorhin auch gehört. Es sei denn, so sagt Jesus zu Nikodemus, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Im Grunde eine erstaunliche Aussage. Aber keineswegs die einzige Stelle in der Bibel, die das betont. Von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist. Und da auch der heutige Predigttext in dem ersten Petrusbrief, der spricht von der Wiedergeburt. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dann in den späteren Versen, Vers 22, haltet rein eure Seelen, als die da wiedergeboren sind. Erstaunliche Worte, oder? Aber es sind sehr ernstzunehmende Worte. Es heißt frei übersetzt, wer nicht wiedergeboren ist, der kann das Reich Gottes weder sehen, noch kann er hineinkommen. Es geht dabei nicht um irgendeine Sondererfahrung, die Christen hätten oder die der eine Christ hätte und der andere nicht. Heißt es doch, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Also alle, die gläubig geworden sind. Was ist das eigentlich mit dieser Sache der Wiedergeburt und dem Wiedergeborensein, liebe Gemeinde? Natürlich ist es richtig, dass der Glaube selig macht, dass er rettet, aber welche Art von Glauben, das bestimmt allein der, der rettet. Und das ist Gott, Gott selbst. Von daher ist es eigentlich selbstverständlich, dass eben nicht jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Es geht auch nicht um irgendeinen Glauben, sondern es geht um den selig machenden Glauben. Und wer es zu solchem Glauben kommt, den die Bibel meint, so wird die Bibel ganz deutlich, sie sagt, ein Christ wird man durch den Akt der Bekehrung. Und Bekehrung heißt vom Wortsinn her nichts anderes als umkehren, sich abwenden von etwas, sich hinwenden zu etwas. Das kann man ganz allgemein verstehen, so könnte man auch sagen, dass sich jemand zum Buddhismus bekehrt hat. In einem Lexikon findet man dann noch folgende Erklärung zu dem Wort Bekehrung. Bekehrung ist die Annahme eines neuen Glaubens, die durch Zwang einer weltlichen Gewalt oder auch durch innere Entscheidung erfolgen kann. Das ist es. Aber wodurch unterscheidet sich nun solch ein allgemeines oder gar erzwungenes Umkehren von dem, was die Bibel mit Bekehrung meint? Das heißt, jemand erkennt, dass seine bisherige Weltanschauung unbefriedigend war und die neue Weltanschauung besser für ihn zu sein scheint als seine bisherige. Deswegen beschließt er, nach den Prinzipien dieser Anschauung zu leben, anders zu denken und in manchen Dingen anders zu handeln. Und das wäre ein allgemeines Umkehren. Das Lassen von bestimmten Gewohnheiten, das sich enthalten, wie auch immer. Bekehrung aber im Sinne der Bibel geht viel weiter. Da erkennt man, dass nicht nur meine Weltanschauung falsch war, sondern dass, liebe Gemeinde, mein ganzes Leben falsch war. Nicht nur meine Ansichten über die Welt müssen anders werden, sondern es muss mir eine neue Welt erschlossen werden. Und in diese Welt kann man, wie auch in die natürliche Welt, so sagt Jesus im Johannesevangelium, nur hineingeboren werden. Da wir aber schon auf dieser Welt leben und geboren worden sind, müssen wir noch einmal geboren werden. Eben wieder geboren werden. Und das ist nur möglich durch den Heiligen Geist, wie Jesus es im Johannesevangelium auch sagt. Die Wiedergeburt geschieht durch Wasser und durch Geist. Geist, der Heilige Geist, der alles neu machen kann, der auch neues Leben wirken kann. Und das Wasser als äußeres Zeichen bei der Taufe bedeutet, dass die Sünde abgewaschen wird. Dass man bereit ist, das alte Leben hinter sich zu lassen, umzukehren vom falschen Weg ohne Gott, um sich ganz in die Hand Gottes zu begeben. Und das alte Leben hinter sich lassen, das ist nicht ein Akt mit dem Kopf, nicht nur ein theoretischer Akt oder ein guter Vorsatz, sondern es bedeutet, dass der Heilige Geist mich mein altes Leben als falsch erkennen lässt, mein Leben ohne Gott als Sünde begreifen lässt. Und diese Sünde kann nur getilgt werden durch das Opfer und das Blut Jesu Christi. Und deshalb sagt der Petrusbrief auch in demselben Kapitel etwas weiter, dass diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, mit seinem Blut besprengt sind. Ganz ungewöhnlich, oder? solch ein Satz. Aber für die Adressaten des ersten Petrusbriefes, da war das ganz klar, worum es geht. Petrus weist auf den Bund hin, den Gott mit den Menschen geschlossen hat und wo dieser Bund geschlossen wird durch das Blut Jesu Christi. Und Gott hat sich mit uns dadurch verbündet. Er schenkt mir die Erkenntnis meiner Sünden, dass ich sie bekenne und dass ich auch der Vergebung gewiss sein darf. Und die Folge ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, eben die Wiedergeburt. Und die Taufe ist das Siegel. Doch der bloße Akt der Taufe bei einem Kind rettet so wenig wie ein allgemeiner Glaube. Er wirkt auch keine Wiedergeburt, wenn nicht der Glaube der Eltern und Paten hinzukommt. Und dieses Stellvertreten für das Kind zu der Wiedergeburt Ja sagen und das Kind dann auch im christlichen Glauben anleiten, bis es dann selbst im Glauben Ja sagen kann und sich zu Jesus Christus bekennt. Denn die Taufe symbolisiert ja mit Christus gestorben, ertrunken und mit Christus auferstanden, herausgezogen in ein neues Leben. Und das heißt, man gehört zu Gott, man ist ein Nachfolger und Zeuge Jesu Christi. Und die weitere Folge ist, dass ich gewiss sein darf, Anteil zu haben am Reich Gottes. Denn, so heißt es, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Kinder im wahrsten Sinne des Wortes, von Gott neu geboren und wirkliche Kinder nicht nur adoptiert. Und wir sind nicht nur Kinder unreif und unerfahren im Glauben, sondern eben Söhne und Töchter, mündig und reif, seinen Willen zu tun. Und so ist jeder eigentlich Kind des lebendigen Gottes. Und es ist das wirklich geschehen, was Paulus im 2. Korintherbrief sagt: Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Natürlich, liebe Gemeinde, besteht die Gefahr und die Möglichkeit, dass jemand lediglich seine Weltanschauung wechselt, ohne wirkliche Hinkehr des Lebens an Jesus Christus, ohne diese Wiedergeburt. Und was das für Folgen hat für die Betreffenden, kann man sich wohl vorstellen. Denn dann ist im Grunde nichts neu geworden. Was aber ist nun neu geworden? Von unserem Aussehen her, in vielen Gewohnheiten, in der Art, wie wir uns geben, waren und sind, das bleibt beim Alten. Unsere Umgebung wird beim Hinschauen eben nicht feststellen, dass wir Christen geworden sind. Es muss also etwas anderes sein, das sich verändert hat. Und Petrus redet davon, dass Christen nach der Wiedergeburt im geistlichen Sinn Kinder sind, die heranwachsen zu reifen Christenmenschen. Das scheint unmöglich, richtig. Denn Nikodemus hatte auch seine Probleme damit. Er fragt, wie soll es möglich sein, dass ein alter Mensch neu geboren wird? Und er hatte nicht begriffen, dass hier ein geistlicher Vorgang gemeint ist. Mit Wiedergeburt, so sagt Jesus es, bekommen wir ein neues Leben. Wie wir als natürliche Menschen sind, können wir nicht in das Reich Gottes kommen. Wir sind im geistlichen Sinn neu, von Gott geboren, eine wirkliche neue Kreatur. So wie es dann im 1. Petrusbrief heißt, als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes, das da bleibt. Sie merken, was Jesus sagt, es sei denn, das hat sich erfüllt in Bezug auf die Wiedergeburt. Natürlich bleiben wir noch hier auf dieser Erde, natürlich müssen wir noch das Christsein leben und da muss aber auch eine geistliche Entwicklung stattfinden. In der Wiedergeburt haben wir ein neues Leben, haben neue Entwicklungsmöglichkeiten, aber es entwickelt sich eben nicht von selbst, wie so viele meinen. Für das meiste sind wir verantwortlich. Im Epheserbrief zum Beispiel, da heißt es, lasset uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, nämlich Christus. Und in vielen anderen Bibelstellen finden wir immer wieder die Aufforderung, seid, werdet, strebet nach oder lasset uns. Das heißt, liebe Gemeinde, wir hören es, für die geistliche Entwicklung sind wir selbst verantwortlich. Natürlich geschieht es letztlich durch den Heiligen Geist, aber dieser Geist kommt nur mit unserer Zustimmung und man kann diesen Geist, und das sagen uns die biblischen Schriften, man kann diesen Geist dämpfen, man kann ihn zurückweisen, man kann sich ganz seinem Wirken verschließen. Man kann sich auch dem hingeben und sagen, ja Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung, Herr, brauche du mich. Sie verstehen, es liegt also in unserer Glaubensentscheidung, wie wir unser geistliches Leben fördern oder blockieren. In den Psalmen, da ist auch davon die Rede, dass Gottes Wort dem Schreiber süßer ist als Honig, das ihm im Mund hinuntergeht. Etwas Angenehmes. Oder auch das Wort Gottes, die rechte Lehre, das Licht auf dem Wege. Deshalb ganz persönlich gefragt, liebe Gemeinde, wie ernähren Sie sich eigentlich geistlich? Wie steht es mit Ihrer Einstellung zum Wort Gottes zum Beispiel? Lesen Sie es und tun Sie es? Sind Sie begierig, so wie nach der lauteren Milch, wie der Petrus sagt, es zu hören? Oder haben Sie nur wenig Interesse? Auch vielleicht das vernachlässigt, was geistliches Wachstum bei Ihnen, einem jeden von Ihnen bedeutet. Und wie steht es um das Gebet, das Persönliche und auch das in der Gemeinschaft? Die Bibel spricht ja davon, betet. Nicht nur sonntags, nicht nur einmal, sondern betet, betet, betet ohne Unterlass. Und sie meint damit ein inneres, ein ständiges Verbundensein mit Jesus Christus. Und liebe Gemeinde, das ist ja der Trugschluss, dass so viele Christen meinen, der Glaube entwickle sich automatisch. Nein, nein, wir sind mitverantwortlich, welche Nahrung wir geistlich gesehen zu uns nehmen und in welcher Umgebung wir uns vorwiegend aufhalten. Wir sind verantwortlich für das, was wir uns angucken in dem Fernsehen zum Beispiel, was wir hören, was wir lesen in Zeitschriften oder wie auch immer im Computer. Wir sind die Jünger Jesu. Und Jünger sein bedeutet ja nichts anderes, als solche zu sein, die von ihm lernen. Ach, liebe Gemeinde, vielleicht denken Sie jetzt, was für ein Stress. Was für ein Stress ist doch der christliche Glaube ganz und gar nicht. Im Gegenteil, Sie kennen doch das Wort Jesu in Matthäus Kapitel 11. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Was heißt das? Das heißt, wenn Sie bei Jesus lernen, dann ist die Folge nicht Stress, sondern Friede und Ruhe. Und die Christen im Neuen Testament hießen ja ein Jünger. Ein Lernender sein heißt das übersetzt. Und wenn ich etwas lerne, dann muss ich üben. Mach auch viele Fehler, fang oft von vorne an, aber das darf ich auch, denn ich bleibe ein Leben lang ein Jünger, eine Jüngerin von Jesus. Und darum ist der Glaube auch keine Leistung, die ich zu bringen habe, vielmehr, dass ich sage, mein Heil hängt nicht von mir ab, sondern es hängt von dir ab, Herr Jesus. Und dass ich mich ganz in seine Arme werfe und sage, Herr, ich glaube dir, ich verlasse mich ganz auf dich. Und das heißt, ich verlasse mich und verlasse mich auf ihn. Vertraue mich ihm an und ich bin gewiss, dass ich die lebendige Hoffnung haben darf. Eine Hoffnung, die mein Leben prägt, die ihr Leben prägen darf. Eine lebendige Hoffnung und Gott will, liebe Gemeinde, Ihnen helfen im Heiligen Geist, dass Sie wachsen, dass Sie zunehmen und dass Ihr Glaube von dieser lebendigen Hoffnung gestaltet und geprägt wird. Wenn Sie es wollen und inständig darum bitten.